mittendrin im Thema. Ich habe gestern Abend was versprochen, das werde ich wahrscheinlich verschieben müssen. Ich muss nämlich noch ein Thema einschieben, das sehr wichtig ist. Und zwar möchte ich eines Teils heute Abends noch über Internetpornografie was sagen. Aber vorher fünf Sätze aufgrund eines Bibelstudiums über das Sehen, das Schauen überhaupt. Und es passt sehr gut zu diesem Punkt, den wir heute Abend haben. Also fünf Sätze, und dazu gibt es einige Bibelstellen. Die erste Bibelstelle ist 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Also es geht hier um ein paar Prinzipien, die man, wenn man das Thema Schauen und Augen, was mit unseren Augen geschieht und wie das abläuft mit dem Schauen und welche Rolle unser Sehen spielt, wenn man dieses Thema mal in der Bibel studiert und die Bibelstellen sammelt, dann kommt man doch auf einige sehr wichtige Sätze, sehr wichtige Lektionen. Der erste Satz, den ich habe, der wurde schon einmal erwähnt, ganz am Anfang, aber jetzt ein bisschen strukturierter. Erstens, was wir anschauen, prägt uns und gestaltet uns um. Das ist ein Grundprinzip, das Gott in uns hineingelegt hat. Das, was wir anschauen, prägt uns und gestaltet uns um. Vor allem, wenn da irgendwie ein emotionelles, oder nicht emotionell, wenn da eine Begeisterung mitschwingt, wenn eine Bejahung mitschwingt mit dem, was wir anschauen. Die Bibelstelle ist jetzt 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit entschleiertem Angesicht schauen wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden so in dasselbe Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie es von dem Herrn her, dem Geist, geschieht. Also hier ist die Rede davon, dass wir als Gläubige, als Christen, die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in einem Prozess mehr und mehr in sein Bild umgestaltet. Das geht natürlich ein ganzes Leben lang. Aber das Wichtige, es geht hier um das Thema Schauen. Das ist natürlich ein anderes, es ist kein physisches Schauen, aber es ist interessant, wenn man das Thema Schauen oder Sehen in der Bibel mal studiert, Sehen, Blicken, Schauen, dann merkt man, dass in der Bibel dieses Wort verwendet wird, einmal für das physische und einmal für das geistliche Schauen. Und man muss selber herausfinden, durch den Zusammenhang, ist jetzt physisch oder geistlich gemeint. Ja? Aber allein diese Tatsache, dass das einmal so und einmal so verwendet wird, zeigt, dass das auch eine gewisse Verbindung ist. Und wir können hier einiges lernen. Also das Erste ist grundsätzlich so, das, was wir anschauen und mit innerer Bejahung anschauen, das verändert unser Leben, verändert unser Wesen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir sehr viel den Herrn anschauen. Nur mal so viel. Zweiter Satz, das ist dann Prediger 11, Vers 9. Und da kommen noch einige andere Verse. Zweiter Satz, wir sind verantwortlich für alles, was wir über das Auge aufnehmen. Über das Ohr natürlich auch, aber es geht ja, das Thema ist jetzt das Auge und das Schauen. Also wir sind verantwortlich für alles, was wir anschauen. Prediger 11, Vers 9, ein sehr interessanter Vers dazu. Ich lese jetzt diesen Satz ein bisschen abgekürzt. Jüngling, zweiter Teil von diesem Vers 9. Wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen, doch wisse, dass um dieses alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Also schau nur an, was du willst und lebe, wie du willst, aber du sollst eines wissen, Gott wird dich zur Verantwortung ziehen. Also grundsätzlich ist es ein ganz einfaches Prinzip, dass das, was wir schauen, was wir anschauen, bejahend anschauen, innerlich bejahend anschauen, für das sind wir verantwortlich. Das heißt, ich habe ganz am Anfang in der ersten Lektion, in der ersten Stunde, habe ich darüber schon gesprochen, dass wir verantwortlich sind für das, was wir denken und für das, wohin wir schauen. Und hier dieses ganz einfache Prinzip. Also das, was wir aufnehmen über unsere Augen, das prägt uns und für das sind wir verantwortlich. Und da gibt es jetzt diese verschiedenen Blickrichtungen. Es gibt jetzt das äußere Schauen und es gibt das innere Schauen in der Bibel. Also äußeres Schauen ist physisches Schauen, was man anschaut. Und die Bibel spricht auch von dem inneren Schauen, das ist Denken. Man kann auf etwas innerlich hinblicken, aber man meint aber die Gedanken. Und zum Beispiel, man kann auf Gott blicken. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Psalm 34, Vers 6. Oder was wir vorher gelesen haben, den Herrn anschauen. 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist ein inneres Blicken, also das geschieht mit dem Denken, nicht mit dem physischen Auge. Aber auch da sind wir verantwortlich, worauf wir innerlich hinblicken. Also mit unserem Denken, unsere Denksinn und dorthin richten. Die Bibel verwendet diesen Ausdruck blicken. Interessant, man sieht ja gar nichts, oder? Wie kann ich den Herrn anblicken? Er ist unsichtbar. Aber wieso verwendet die Bibel diesen Ausdruck blicken? Weil die Bibel von inneren Augen spricht. Und innere Augen haben ganz viel zu tun mit unserem Denken. Und das bringt uns jetzt mit dem dritten Punkt, bringt uns zum dritten Punkt hin. Richtiges Sehen hängt vom Herzen ab und hängt mit dem Herzen zusammen. Also richtiges Sehen hängt vom Herzen ab. Da brauche ich jetzt ein bisschen Zeit, um das zu erklären. Zuerst das Herz, das habe ich auch in der ersten Stunde schon erklärt, das Herz ist das Denken. Also das Herz ist im Herzen, das Herz ist der innere Mensch, aber der innere Mensch wird geprägt und wird gesteuert von dem Denken. Das Schaltzentrum des inneren Menschen ist sein Denken. Und das Herz muss richtig gepolt sein. Man kann mit dem Herzen auf was Irdisches ausgerichtet sein und man kann mit dem Herzen auf was Geistliches ausgerichtet sein. Ja, ich kann auf das Diesseitige ausgerichtet sein und ich kann auf das Jenseitige ausgerichtet sein. Und die Bibel spricht da in dieser Art und Weise, und ich versuche das jetzt zu erklären mit ein paar Bibelstellen. 4. Mose 15, Vers 38 bis 40. Da kommt es vor. 4. Mose 15, Vers 38 bis 40. Rede zu den Kindern Israel. Und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an die Zipfel ihrer Oberkleider machen, bei ihren Geschlechtern, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen, und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenket und sie tut, und dass ihr nicht umherblickt eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt. Interessanter Ausdruck. Also klingt ziemlich derb. Ja? Also noch einmal, Vers 39, dass so diese Quasten, sollen sie sich machen, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenket und sie tut, und dass ihr nicht umherblicket oder umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach. Was heißt das? Dem Herzen nachschauen und den Augen. Also die Herzen und die Augen sind da in eine gewisse Richtung gelenkt. Und interessant, dass er sagt, zuerst die Herzen, dann die Augen. Was heißt das? Es gibt eine innere Herzenseinstellung. Und wenn man eine gewisse innere Herzenseinstellung hat, dann gehen die Augen auch dort, gerne dorthin. Also wenn wir innerlich gepolt sind, ich sage jetzt ein Beispiel, oder? Wenn wir innerlich gepolt sind, wir möchten gern unzüchtige Bilder anschauen, dann ist das Herz aus nach unzüchtigen Bildern und die Augen folgen dem nach. Die Augen schauen dann nach diesem nach, nachdem das Herz aus ist. Hier sagt er, die Huren dem Herzen, dass eure Herzen und eure Augen, denen ihr nachhuret. Also das heißt, es geht darum, dass sie, das Wort Huren wird ja auch verwendet in Bezug auf Götzendiener sein. Und jetzt wendet man sich vom Herrn ab, das Herz wendet sich vom Herrn ab, und weil sich das Herz vom Herrn abwendet, wendet sich das Auge auch in die gleiche Richtung. Also zu allem anderen. Ja? Wenn das Herz nach Habsucht ist, dann wird auch das Auge dorthin schauen, wo ich irgendwie was kriegen kann, was jetzt diese Herzensgelüste befriedigen kann. Ja? Das ist gemeint. Da ist eine Verbindung zwischen den Herzen und den Augen. Das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis. Ich habe einfach diese Bibelstelle, ich habe einfach gesucht im Computer, im Bibelprogramm, Auge habe ich eingegeben und habe gesagt, was sagt eigentlich die Bibel über das Auge? Und dann habe ich Schauen eingegeben und Sehen und Blicken und habe all diese Bibelstellen angeschaut. Ja? Und dann merkst du, aha, interessant, was die Bibel hier für eine Verbindung zieht zwischen unserem Herzen und unseren Augen. Das heißt, unsere Augen gehen unseren Herzen nach. Wenn jetzt aber mein Herz nach dem Herrn ausgerichtet ist, dann werden auch meine Augen leichter dorthin gerichtet werden, wo ich weiß, das fördert dieses Verlangen nach dem Herrn. Und dann werde ich es leichter haben, dass meine Augen nicht so stark nach den Dingen aus sind, die das Verlangen, die das Gegenteil bewirken. Ist es verständlich gewesen? Also Augen und Herzen hängt irgendwie zusammen. Simson ist ein Beispiel. Simson, der hatte sein Herz ausgerichtet nach Lusterfüllung. Und sein Problem waren junge Frauen. Und was war dann? Dann sind seine Augen gefallen auf die jungen Philisterinnen. Ja? Die Philister haben ihm mehr gefallen als die israelitischen Frauen. Und er hat immer wieder Probleme gehabt mit philistischen Frauen. Und das Mittel war die Augen, aber das Eigentliche war das Herz. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, dass in Matthäus 5 geht es auch um das Thema Unzucht und Ehebruch, geistlicher Ehebruch, Matthäus 5, Vers 28, Matthäus 5, Vers 28, jeder, der eine Frau ansieht, um ihrer zu gelüsten, hat schon in seinem Herzen mit ihr Ehebruch begangen. Wenn dein rechtes Auge für dich ein Anstoß zum Stolpern wird, nimm es heraus und wirf es von dir, denn es ist für dich nützlich, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Merkt ihr, hier kommt auch das Wort Auge vor und das Wort Herzen vor. In Vers 28, wer eine Frau ansieht, um ihrer zu gelüsten, hat in seinem Herzen mit ihr Ehebruch begangen. Was heißt das? Das Herz war schon vorher aus nach Ehebruch. Das Herz war in die falsche Richtung gepolt. Und dann schauen die Augen in die gleiche Richtung. Die Augen folgen dem Herzen nach. Dort schaut er hin und dann sagt er, wenn der Auge ein Problem ist, dann muss es ausreißen. Wir wissen alle, dass eigentlich nicht das Auge das Problem ist, sondern das Herz. Aber über das Auge wird diese Lust weiter gesteigert und dann kommt es zu einer Sünde. Was hat Gott bei Simson gemacht? Simson, wenn deine Augen das Problem sind, wenn du mit deinen Augen auf solche philistische Frauen ausgerichtet bist, ich helfe dir, ich nehme dir die Augen weg. Und er hat ihm die Augen weggenommen und was war das Ergebnis? Simson tut Buße. Als er blind war und da die Spöttereien der Philister über sich ergehen hat lassen müssen, da hat er dann Buße getan vor dem Herrn Und dann hat er den Herrn gebeten, Herr, noch einmal, gib mir einen Sieg über die Philister. Und dann hat der Herr noch einen Sieg gegeben über die Philister. Also, Äußeres, ja, also da ist eine Verbindung zwischen Auge und Herzensgelüste. Ebenso in Hesekiel 20, Vers 24 ist das Gleiche. Da heißt es, Hesekiel 20, Vers 24, ihre Augen waren hinter den Götzen ihrer Väter her. Diese Götzendiener, ihre Augen waren hinter den Götzen ihrer Väter her. Die Augen haben sich gerichtet auf die Götzen der Väter, die ebenfalls Götzenanbeter waren. Die Augen haben den Herzensgelüsten, nämlich den anderen Göttern zu dienen, gefolgt. Sind denen gefolgt. Das heißt, wenn mein Herz nicht klar auf das Richtige gerichtet ist, werde ich ganz sicher mehr Probleme haben. Und wenn wir jetzt das Thema digitale Welt haben, wie gehe ich mit der digitalen Welt um und wie gehe ich mit Computer und Internet und diesen Sachen um? Wenn ich sowieso schon ein Herzensproblem habe, werde ich ganz, ganz sicher noch mehr und stärker gefangen genommen von diesen Dingen, als wenn ich es das nicht habe. Matthäus 6 steht, Matthäus 6, Vers 21, wo euer Schatz ist, dort wird euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Wenn mir es wichtig ist, dass ich Schätze im Diesseits habe, dann ist das Herz auf das Diesseits ausgerichtet, ganz einfach. Wenn es mir wichtig ist, dass ich Schätze im Himmel habe, dann ist mein Herz auf den Himmel ausgerichtet. Und wenn mein Herz auf den Himmel ausgerichtet ist, dann ist es leichter, dass ich, wenn mein Auge auf was fällt, was ich nicht anschauen soll, dass ich sofort das Auge wegrichte. Das ist im Thema Unzucht und Internetpornografie und so weiter hier ganz wichtige Sache in diesem Zusammenhang. Also das war der dritte Satz. Richtiges Sehen hängt vom Herzen ab, wie die Herzenseinstellung ist, grundsätzliche Einstellung. Dann der vierte Satz ist, wir dürfen daher den Augen nicht erlauben, sich das anzusehen, wonach das Fleisch Lust hat. Wir haben ja alle sowieso eine Fleischeslust in uns, das heißt, wir haben einige Gelüste, nicht nur Gelüste des Fleisches, wir haben auch Gelüste, die Bibel sagt Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Fleisch hat zu tun mit dem Diesseits, die Bibel nennt Fleisch die Dinge, die uns mit dieser Welt verbinden. Fleischlich heißt ausgerichtet sein nach den Dingen dieser Welt, nach den fünf Sinnen, und dass das mich, wenn das der Lebensinhalt ist, dass ich nach den fünf Sinnen lebe, dann bin ich fleischlich ausgerichtet, nach dem Diesseits. Wenn ich nach Gott ausgerichtet bin, wenn mir Gott wichtiger ist, dann bin ich göttlich oder geistlich ausgerichtet, an die geistliche Welt. Und es ist jetzt wichtig, dass wir, die Herzenseinstellung ist wichtig, aber zusätzlich, wenn ich jetzt meine Augen schauen immer irgendwo hin. Ja. Jetzt muss ich schauen, dass ich meine Augen dorthin richte, was das Geistliche fördert, diese Ausrichtung auf das Geistliche, auf das Jenseitige fördert, dass ich mir das anschaue. Wenn ich mir jetzt bewusst Sachen anschaue, zum Beispiel das Thema Unzucht, ja, wenn ich mir unzüchtige Dinge anschaue, ist es ganz logisch, dass ich geschlechtliche Verlangen bekomme und unerlaubterweise dann das auch irgendwie befriedigen will. Grundsätzlich ist ja das nicht schlecht, wenn ich Sachen anschaue, die sehr schön sind. Geschlechtlichkeit ist was sehr, sehr Schönes. Aber es gehört in den Rahmen der Ehe und hat genau den Platz. Und ich muss lernen, damit zu leben. Und die Welt anschauen ist sehr schön. Die Welt, die Berge, die Natur ist wunderschön. Das hat Gott geschaffen. Aber ich muss wissen, das kann nicht mein Lebensinhalt sein. Wenn ich nur dafür lebe, ja, dass ich auf den Bergen herumgehe und, oder herumfliege, wie der Matthias, wer, Schröder? Schröder Hirs. Das hat mir so gefallen, der hat das in einem Zeugnis, hat das so schön gesagt, der hat gemerkt, das ist sein Götze geworden. Ja. Berge sind wunderbar, Berge anschauen ist erlaubt, aber das darf nicht mein Götze werden, das heißt, es darf nicht mein Lebensinhalt werden. Wenn das zur Erholung ist, ist ja wunderbar, und ich fange an, Gott zu loben und zu preisen, aber das ist nicht der Lebensinhalt. Der Lebensinhalt ist Gott, der Lebensinhalt ist Jesus Christus selber. Und ich muss mir immer wieder überlegen, wofür lebe ich eigentlich? Ich darf jetzt nicht vom Diesseitigen her geprägt und gesteuert und gelenkt und geleitet werden. Ich darf diese Welt gebrauchen, aber diese Welt darf nicht Herr sein über mich. Ich darf den Computer gebrauchen, aber der Computer darf nicht Herr sein über mich. Ich darf sogar das Internet gebrauchen, aber das Internet darf mich nicht dazu verleiten, dass ich von dieser Welt, von den diesseitigen Dingen dieser Welt, nach denen gierig werde, dass mein Herz dann wieder in die falsche Richtung geneigt wird. Mein Herz wird sehr leicht irgendwo hingeneigt. Und ich kann jetzt beten, Herr, neige mein Herz. Jetzt ist die Frage, welche Richtung? Du siehst, Herr, ich bin jetzt geneigt in die falsche Richtung. Neige mein Herz in die richtige Richtung. Psalm 119, Vers 36 habe ich gestern gelesen. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn, zur Habsucht. Zum Vorteil, irdischen Vorteil. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, das heißt zum Wort Gottes, und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Merkt ihr was? Herz und Augen hängt wieder zusammen. Psalm 119, Vers 36 und Vers 37. Herz und Auge. Zuerst aber das Herz, dann das Auge. Herr, neige mein Herz zu dir hin und dann hilf mir mit den Augen. Und was sagt Hiob? Hiob hat sein Herz nach Gott ausgerichtet und dann hat er mit seinen Augen einen Bund geschlossen, dass er nicht nach irgendwelchen schönen Mädchen Ausschau hält, denn er ist verheiratet gewesen. Sowieso, auch wenn er nicht verheiratet gewesen wäre, darf er das nicht machen. Also, das ist Hiob 31, Vers 1. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht schaute nach einer Jungfrau. Also nach einem Mädchen Ausschau halte. Ich muss immer schauen, ich muss immer mir überlegen, wohin will ich eigentlich schauen? Und wenn ich merke, es zieht mich dahin, dann habe ich ein Herzensproblem. Das Herzensproblem heißt, dann ist in meinem Inneren was falsch gepolt und dann muss ich beten, Herr, neige mein Herz zur Bibel. Wir werden morgen Abend wahrscheinlich noch ein bisschen uns Gedanken machen über das Thema, wie können wir wieder mehr Freude am Wort Gottes bekommen und weniger unsere Zeit vergeuden mit vielen Filmen und Internet und digitalen Medien. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir beten, Herr, neige mein Herz. Neige mein Herz zur Bibel. Neige du mein Herz. Und wenn wir bereit sind, dann wird der Herr das Wollen und das Vollbringen auch bewirken. Das heißt, er wird unsere Motivation fördern und bestärken. Aber es muss von uns ausgehen. Es ist kein Automatismus. Also wir dürfen daher den Augen nicht erlauben, sich das anzuschauen, wonach das Fleisch Lust hat. Psalm 101, Vers 3 habe ich gestern gelesen. Psalm 101, Vers 3, ich will mir nicht vor Augen stellen heillose Dinge. Ich will mir nicht vor Augen stellen. Das heißt, ich will es nicht vor meine Augen hinstellen. Dinge, die mir Unheil schaffen. Und Unheil schafft mir zum Beispiel etwas, was mein Denken auf das Diesseits, von dem Diesseits vereinnahmen lässt. Römer 13, Vers 12. Römer 13, Vers 12. Ganz wichtig. Zieht den Herrn Jesus an und trefft nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Zieht den Herrn Jesus an, ist hier im Bilde gesprochen. In euren Gedanken, in euren Leben, in euren Handeln, in euren Reden, in eurer Art und Weise, zieht den Herrn Jesus an. Das heißt, tragt diese Kleider zur Schau. Das sind schöne Kleider. der Herr Jesus Christus, die Art von dem Herrn Jesus Christus. Und trefft nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Lebt nicht so, dass, andere Übersetzung sagt, lebt nicht so, dass die Lüste des Fleisches wach werden. Das kann man. Wir können uns ganz bewusst so ausrichten, dass unsere Lüste wach werden. Wenn ich mich viel mit gewissen Werbeartikeln befasse, dann wächst meine Habsucht nach dem, zum Beispiel, ich möchte jetzt einen besseren Computer oder einen schnelleren Computer oder irgendwas. Ja? Und jetzt schaue ich mir immer wieder Werbung an. Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Computer sehe, schau mal an und überlege und so weiter. Was wird die Folge sein? Ich denke viel an diese Sachen und ich werde dann einen Computer kaufen, obwohl meiner noch so gut geht. Der geht noch jahrelang. Aber ich werde mir einen neuen Computer kaufen, weil diese Habsucht ist gewachsen und ich werde ihn kaufen. Wenn ich das Geld habe. Das ist ja so diese. Und manchmal muss man dann seine Augen schließen. Manchmal muss man ganz bewusst die Augen schließen. Warum hat man früher am Sonntag die Läden zugemacht? Das kennen nur die älteren Geschwister unter uns, oder? Am Sonntag ist die Auslage zu gewesen. Also zur Zeit, wo ich Kind war, hat es in Zell am See gegeben. Die Auslagscheiben waren von innen her, da war so ein, was war das, so ein Rollo, war da unten. Man hat nichts gesehen. Das war früher noch. Warum? Ja, weil es Sonntag war. Am Sonntag wird nicht gekauft und wird auch nicht an diese Dinge gedacht, an die man kaufen soll. Da wird nicht geworben für Kaufen. Das ist längstens verschwunden. Aber man hatte gewisse, das war nur eine gewisse Sonntagsheiligung. Ja? Das war eben Sonntag.
Wegen Einbruch.
Aber war das nur, aber das glaube ich nicht, dass das der einzige Grund war, oder? Also mir haben es gesagt, das ist wegen, weil man am Sonntag nicht ausloggen schauen tut. Naja, egal. Wichtig ist trotzdem, was wir uns viel anschauen, das wird uns viel beschäftigen in unseren Gedanken, das heißt in unseren Herzen. Und dann wächst dann die Habsucht und wächst dann die Kaufsucht und so weiter. Manchmal müssen wir unsere Augen schließen. Manchmal müssen wir vielleicht uns irgendwas vor die Augen halten. Manchmal müssen wir am Boden schauen, wie gewisse Leute angezogen sind. Dann muss ich einfach am Boden schauen. Das ist nicht gut für mich, wenn ich jetzt die Person direkt anschaue, die auf mich zukommt. Es geht nicht. Ja? Dann schaue ich halt woanders hin oder schaue auf den Boden. Ja? Warum sagen wir den Kindern, wenn wir jetzt beten, schließen wir die Augen? Warum? Ja, Ablenkung. Wir schalten möglichst viele Sinne nach außen ab und konzentrieren uns jetzt auf Gott. Der Herr Jesus, als er gebetet hat, wohin hat er die Augen gerichtet? Er hob seine Augen auf zum Himmel. Am Himmel war es meistens blau in Israel. Da gab es nichts Besonderes zu sehen am Himmel. Aber seine Augen waren aufgerichtet zu Gott, unabgelenkt. Johannes 17, Vers 1, da steht er gar nicht einmal im Freien, er hob seine Augen auf zum Himmel, da stehen sie da in einem Raum, da war dann halt Plafon. Ja. Wenn Versuchung kommt, muss ich das meiden. Jesaja 33, Vers 15 bis 17, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfestungen sind seine Burg. Sein Brot wird ihm dargereicht und sein Wasser versiegt nie. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Jesaja 33, Vers 15 bis 17, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Manchmal muss ich die Augen verschließen, um Böses nicht zu sehen. Manchmal muss man auch die Ohren verstopfen, um Böses nicht anzuhören. Man muss sich vorstellen, wie kann ich das machen? Ich schaue mir einen Film an und dann reden die so grausig. Ich lasse das in meine Ohren rein, dann schaue ich, die tun Sachen, wofür man sich schämen muss, und ich schaue mir das an. Muss nicht einmal Unzucht sein, irgendwas anderes. Wer seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfestungen sind seine Burg. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Also, das war der vierte Satz. Nur, wir dürfen daher den Augen nicht erlauben, sich das anzuschauen, wonach das Fleisch Lust hat. Der fünfte Satz ist dann, nur der beständige Blick zu Gott bewahrt. Nur der beständige Blick nach oben oder zum Herrn bewahrt, beschützt. Einige Bibelstellen dazu. Es sind alles Bibelstellen, die ich aus diesem Bibelstudium über das Auge gefunden habe. Psalm 16, Vers 8. Ich halte mir den Herrn stets vor Augen. Interessant. Ich halte mir den Herrn stets vor Augen. Können Sie sich vorstellen, dass der König David da sitzt im Wohnzimmer und sich einen coolen Film anschaut und dabei sagt er, ich halte mir den Herrn stets vor Augen? Das ist unmöglich. Unmöglich. Ich halte mir den Herrn stets vor Augen. Er ist zu meiner Rechten. Ich werde nicht ins Wanken gebracht. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Wieder. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Psalm 25, Vers 15. Er wird meine Füße herausziehen aus dem Netz. Aus dem Netz. Aus dem Internet. Das wäre jetzt ein moderner Vers. Er wird meine Füße herausziehen oder meine Augen herausziehen aus dem Netz. Aus dem Net oder aus dem Web. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn blicken, strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. 2. Korinther 4, Vers 18. 2. Korinther 4, Vers 18. Die werden nicht auf das achten, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ewig. Wohin schaut Paulus? Er schaut auf die Dinge, die man nicht sieht. Er sagt, wir achten nicht auf das, was man sieht, wir achten nicht auf das Sichtbare. Natürlich hat er seine Augen aufgemacht und muss schauen, wohin er geht und wohin er steigt und was er tut. Aber sein wirkliches Interesse war an den unsichtbaren Dingen. Wir achten auf das, was man sieht, nicht auf das, wir achten nicht auf das, was man sieht, sondern wir achten auf das, was man nicht sieht. Denn was man sieht, ist zeitlich, das, was man nicht sieht, ist ewig. Hebräer 12, Vers 2, wir kennen diese Verse. Lasst uns hinwegschauen auf Jesus. Hier steht es, hinwegschauen auf Jesus. Also hin und weg, hin auf Jesus und weg von den anderen Dingen. Auf Jesus. Betrachtet ihn, Hebräer 12, Vers 2 und Vers 3. Betrachtet ihn, der solch einen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat und so weiter. Betrachtet ihn. Gut. Also, auf diese Weise, ja, dann noch 5. Mose 6, Vers 6. Ich lese von Vers 4. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel. Jahwe, unser Gott, ist als Jahwe ein Einiger oder Einer. Es gibt nur einen, also ein Herr. Ja. Vers 3. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst fleißig sein, sie deinen Kindern einzuschärfen und sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie auf deine Hand zum Zeichen binden und sie sollen dir zum Schmuck zwischen deinen Augen sein. Warum wohl? Warum sollen sie das Wort Gottes binden zwischen die Augen? Das ist ja symbolisch ausgedrückt, oder? Das soll dir vor Augen sein. Er sagt hier, diese Worte sollst du auf dem Herzen tragen. Und ausgedrückt, symbolisch, du sollst sie vor deine Augen binden. Ja, zwischen die Augen, das heißt vor die Augen. Das, also dort, wo wir denken, das ist da zwischen den Augen. Ja. Da ist das Frontalhirn. Sprüche 4, Vers 20, mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, lass sie nicht von deinen Augen weichen. Interessant. Meine Worte, lass sie nicht von deinen Augen weichen. Schreib sie dir auf und lies sie immer wieder. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Behalte sie inmitten deines Herzens. Aha, das Wort Gottes vor Augen, immer wieder gelesen, immer wieder nachgedacht und im Herzen bewahrt auf diese Weise. Jetzt ist das Herz richtig gepolt. Lass deine Augen geradeaus blicken, Vers 25, und deine Wimpern stracks vor dich hinschauen. Nicht nach links und nach rechts, gerade, zielbewusst. Psalm 1, selig ist der Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, Vers 2, sondern Lust hat an Gesetz des Herrn und seine Weisung, über seine Weisung nachsinnt Tag und Nacht. Josua 1, das war Psalm 1, Vers 2. Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, du sollst darüber nachsinnen. Vom Mund, wenn es nicht vom Mund weichen soll, dann muss es auch anschauen, muss es auch vor den Augen haben. Also, deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unsere Augen aufpassen. Was macht Paulus, auch noch ein Vers zum Schluss hier, was macht Paulus? Er verkündigt die Botschaft, Galater 3, Vers 1. Er verkündigt die Botschaft und die Botschaft ist ein Mensch. Die Botschaft, die der Paulus verkündigte, war ein Mensch. Ein Gottmensch, Jesus Christus. Und er hat gesagt, ihr unverständigen Galater, vor deren Augen Jesus Christus als Gekreuzigter gemalt wurde. Ich habe euch ein Bild gemalt. Aber wie denn? Durch Wortverkündigung. Das heißt, während Paulus verkündigt hat von Jesus, hat er ihnen Jesus als Gekreuzigter vor Augen gemalt. Und sie haben ihn mit den inneren Augen, haben sie Jesus vor Augen gehabt, Jesus gesehen. Was war das Ziel? Galater 4, Vers 19, bis Christus in euch gestaltet werde. Galater 4, Vers 19. Er hat den Christus vor Augen gemalt. Galater 4, Vers 19, bis Christus in euch gestaltet werde. Der hat genau gewusst, wenn sie Christus vor Augen haben, dann wird Christus gestaltet vor ihren Augen, in ihrem Inneren. Das war eine lange Einleitung, aber ich denke, es war eine wichtige Einleitung. Ja, ganz wichtig in diesem Zusammenhang sprechen wir jetzt noch über Internetpornografie. Das ist wohl die größte Bedrohung der digitalen Invasion überhaupt. Wir haben gesprochen von einer digitalen Invasion und ich spreche da nach diesem Buch, der Titel heißt Die digitale Invasion. Die größte Bedrohung, die wir heute haben durch die digitale Welt, ist wohl diese Internetpornografie. Warum? Weil die Pornodarstellung im Bild und im Foto und im beweglichen Bild, im Film, ist nur einen einzigen Mausklick entfernt und ist bei mir schon im Wohnzimmer zu später Stunde, wo mich niemand sieht, außer Gott. Ich brauche nicht dann irgendwo hingehen und mir was kaufen und dann beim Kiosk dann irgendwie blöd dastehen, dass ich mir sowas anschaue oder dass andere dann meine Heftel sehen, die ich mir irgendwo versteckt habe. Ich habe alles einfach im Computer und kann die Spuren wieder verwischen nachher. Das ist ein ganz großes Problem. Junge Leute, natürlich wahrscheinlich noch mehr, aber auch verheiratete Leute, auch ältere Leute. Früher haben wir gesagt, schaff dir keinen Fernseher an, oder? Fernseher ist gefährlich, lenkt dich ab und bringt dich und kannst dir schlimme Sachen anschauen und so weiter. Heute kann man gar nicht mehr sagen, schaff dir keinen Fernseher an, denn ich brauche keinen Fernseher mehr. Ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf dem Computer. Wie sollen wir da vorgehen? Ich rede jetzt einmal von uns. Morgen habe ich das Thema über die Kinder, da rede ich mir dann das Thema, wollen wir dann auf diese Weise noch einmal angehen. Aber jetzt geht es mal um uns selber zu schützen. wie sollen wir vorgehen, was sollen wir machen? Es ist so, wenn wir Probleme haben, ich hab mir heute noch wegen den Kindern. Sollen wir das vorziehen? Muss vorziehen. Ja, ich hab's versprochen, aber ich habe dann mein Versprechen nicht gehalten. Also, ich verschiebe mir das auf morgen. Einige Sachen zu den Kindern. Wir wissen, dass, wir haben schon erwähnt, dass am meisten sind unsere Kinder betroffen von dem Problem digitale Welt, weil sie wachsen damit auf. Wir als Erwachsene, wir können noch ein bisschen anders mit Computer umgehen, weil wir können Computer zum Beispiel als Arbeitsmittel verwenden. Wir haben auch noch gelernt, zu unterscheiden und die richtigen Fragen zu stellen. Wir haben ein bisschen andere Basis, Kinder nicht. Kinder haben einfach dieses digitale Ding da und das, was am meisten zieht, sind die Filme und die Spiele und nicht irgendwelche googeln, was ist der höchste Berg von Kasachstan. Also das ist für die Kinder nicht so wichtig, das braucht man vielleicht in der Schule irgendwann, aber das ist dann schon fertig. Das, was dann wirklich die Kinder tun mit den digitalen Medien, ist Spiele spielen. Ja. Vielleicht denken manche, ja, aber das kleine Kind schon früh gewöhnt, dann kann das Kind viel mehr Wissen anhäufen. Da gibt's ja so gewaltige Programme, wo das Kind, natürlich wird das Kind früher sich Wissen anhäufen und wird mit 6 Jahren vielleicht schon dies und jenes können und wissen, aber mit 9 Jahren wird's dann Internetspiele spielen. Weil dann hat's nämlich 3 Jahre schon hinter sich von diesen Sachen und dann mittlerweile weiß es, wo der wirkliche Kick liegt und was wirklich interessant ist für die Kinder. Das sind Videospiele und das sind Filme. Deshalb müssen wir Eltern, wir müssen schauen, dass wir mit den Kindern darüber sprechen. Wenn unsere Kinder schon digitale Medien verwenden, dann müssen wir uns für ihre Welt interessieren. Wir müssen wissen, wo sie eigentlich herumsurfen und was sie machen mit den digitalen Medien. Wenn sie noch keine haben, dann wunderbar, dann verschonen wir sie möglichst lange von irgendwelchen digitalen Medien. Auch vom Fernseher. Und von YouTube und von Teletubbies und von all diesen Computer-Wissensvermittlungsspielen. Das ist letztlich, ist der Computer nicht geschaffen, also der Computer, ich meine das Fernsehen oder diese YouTube-Sachen oder diese Dinge, sind letztlich nicht, auch der Computer an sich ist neutral. Aber sobald ich jetzt ins Internet gehe, dann befasse ich mich mit irgendwelchen Filmen oder ich komme von einem, surf von einem zum anderen, dann bin ich gleich mittendrin. Und das ist nicht gedacht, dass ich einfach nur Wissen vermittelt bekomme, sondern das prägt mich. Ich habe das gestern kurz erwähnt, Manfred Spitzer in dem Buch, das ich jetzt nicht da habe, die digitale Demenz, der hat einige Kapitel darüber geschrieben, dass Computer und Internet und digitale Medien nicht geeignet sind, um Kindern das Lernen beizubringen. Im Gegenteil, sie werden das Lernen verlernen. Die Kinder müssen abgehalten werden. Das ist falsch von der Schule, dass sie Laptops und überhaupt diese Sachen einsetzen im Unterricht, denn das geht in die Gegenrichtung. Das haben viele schon erkannt, andere haben es noch nicht erkannt. Diejenigen, die ständig damit zu tun haben, die haben es erkannt. Habe ich gestern erwähnt, dass der Chef von eBay schickt seine Kinder in eine Schule, wo es keine Computer gibt. Wo es mit Kreide, mit Papier und mit Tinte wird er gelernt. Und Computer sind verboten in diesen Schulen. Und die Leute von Google, also von Silicon Valley heißt es, von Google und Yahoo und wie die alle heißen, dort gibt es in Kalifornien gibt es so ein Gebiet, wo das alles ist, und dort gibt es genau solche, viele solche Schulen ohne Computer, weil man erkannt hat, hier, das zerstört das Lernen des Kindes. Kann jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen, gibt es einige Kapitel in dem Buch von Die digitale Demenz von Manfred Spitzer. Kinder, grundsätzlich, ja, die Kinder lernen durch diese digitalen Medien die Zerstreuung statt die Konzentration. Und gerade unsere ADHS-Mehrung ist genau deshalb, weil die Kinder nicht mehr gelernt haben, sich zu konzentrieren. Sie werden unruhig, sie bekommen in diesen Stress, dieses Cortisol, wovon ich gestern gesprochen habe, wird ausgeschüttet. Kinder leben in einem furchtbaren Internetstress bzw. Videospielstress und sind ganz, ganz schwierig in der Schule. Man braucht nur die Lehrer fragen. Die können davon ein Lied singen. Wir müssen Kindern, also wir müssen die digitalen Geräte, die unsere Kinder bereits haben, müssen wir kontrollieren und müssen wir bewusst Grenzen setzen. Wer Fritzbox zu Hause hat, der kann bei der Fritzbox kann man einschränken. Computergebrauch einschränken, Internetgebrauch einschränken. Man sagt, man kann eingeben, für diesen und dieses Gerät gibt es nur zwischen 7 und 8 eine Stunde gibt es Internetzugang, sonst gibt es keinen. Also das ist sehr praktisch. Fritzbox kann man sich für jedes Gerät, digitale Gerät in der Familie, kann man das einsetzen. Wichtig ist aber, dass man selber weiß, was die Kinder tun dort und wohin sie gehen. Das heißt, man braucht hier zuerst einmal, ich habe hier 7 Schritte aufgeschrieben, zum Teil aus dem Buch von Digitale Invasion. 7 Schritte. Man braucht hier erstens einmal eine Vertrauensbasis mit den Kindern. Wenn die Beziehung zu den Kindern gestört ist, dann wird sowieso alles schwierig. Also ich muss eine Vertrauensbasis schaffen mit den Kindern, wo die Kinder merken, dass ich das Kind lieb und das Kind weiß, dass in Gefahren, das geschieht durch Aufklärung und nicht einfach nur verbieten, sondern man muss zeigen, hier sind Gefahren und wir lieben dich und deshalb muss ich jetzt Nein sagen. Später wirst du es vielleicht mehr verstehen, aber jetzt musst du mir vertrauen, dass das so ist. Und ich habe dich vor anderen Gefahren auch schon bewahrt und das ist eine große Gefahr. Wenn das Kind dann älter wird, kann man noch mehr und mehr erklären, warum diese Gefahr ist. Zweitens, wir müssen selber auf den Laufenden bleiben, was eigentlich jetzt in dieser digitalen Welt geschieht, in der meine Kinder herumsurfen. Man braucht nur googeln, Internetrisiken für Kinder. Man kann das eingeben in Google, Internetrisiko oder Internetrisiken für Kinder. Es gibt genug Seiten im Internet selber, die zeigen die Gefahren des Internets. Also es gibt genug Leute, die darüber schon was geschrieben haben und andere Leute warnen und das ins Internet gestellt haben. Internetrisiken für Kinder. Drittens, aus Liebe Grenzen setzen, Nein sagen aus Liebe. Das heißt, man muss von vornherein sich klar machen, wie viel Zeit traue ich dem Kind zu, wie viel soll es überhaupt haben, Zeit im Internet. Je jünger, desto weniger. Also jemand hat gesagt, Kinder, die noch nicht das 10. Lebensjahr erreicht haben, sollten absolut verschont bleiben von diesen Dingen. Und das ist sehr klug. Auch dieser Max König, glaube ich, war das auch, der gesagt hat, Fernsehen das Gleiche. Unter 10 Jahre kein Fernsehen. Wisst ihr was, dieser Mann, der Manfred Spitzer, dieser Gehirnforscher, der dieses Buch geschrieben hat, den haben sie gefragt, wie das ist mit Fernsehen. Und dann hat er geschrieben, jetzt muss ich schauen, wie machen Sie das mit Ihren eigenen Kindern? Hat er gesagt, ich habe gesagt, nachdem ich das erkannt habe, was ich über das Denken, über das Gehirn, ich habe gesagt, der Fernseher kommt weg. Natürlich ist es so, dass meine Kinder auch mal zu Freunden gehen und etwas schauen, da müssen sie aber freundlich klingeln bei den Freunden. Und was lernen sie dadurch? Freundlich klingeln. Insofern glaube ich, tun wir etwas sehr Gutes. Und meine 5 sind garantiert keine Außenseiter. Das schreibt ein Weltmensch, der ist nicht gläubig. Aber der erkennt ganz klar, Fernsehen ist eine Gefahr für meine Kinder. Wir haben keinen Fernseher. Und Fernsehen ist Ausnahme, da müssen sie zu den Nachbarn gehen. Und das ist irgendwie unter Kontrolle. Jedenfalls setzt es voraus, dass man eine gewisse Beziehung zu den Nachbarn hat. Wie wollen Sie dann mehr Verantwortung bei den... Spitzer sagt, wir sollen wissen, was wir ganz kleinen Kindern antun, wenn wir sie an den Fernseher oder an den Computer gewöhnen. Es ist ein Irrglaube zu meinen, der Computer könnte den Nürnberger Trichter ersetzen, also den, wo man das Wissen reinschüttet. Oder? Und dann werden sie alle super schlau, nur weil sie einen Computer haben. Es ist nicht der Fall. Das hat er reichlich bewiesen in seinem Buch. Und wir müssen uns Alternativen überlegen, Dinge anbieten, die interessanter sind als Fernsehen oder Computerspiele. Dinge, die interessanter sind. Das schreibt ein Weltmensch, der nichts, der hat jetzt keine göttlichen Prinzipien. Wie viel mehr sollen die Christen sich hier das überlegen? Also wir müssen Grenzen setzen, das war das Dritte. Und zwar müssen sie merken, dass wenn ich sage Nein, dann ist das Liebe. Und ich weiß, es ist ein Kampf, das ganze Leben der Kinder, bis sie groß sind, es ist ein Kampf. Und ich weiß, meine Frau weiß es auch, wie wir diesen Kampf durchkämpfen. Und wir haben, ja, ich kann jetzt da nichts Persönliches sagen, kann man im Privaten. Das wird alles aufgenommen, deshalb später. Viertens, die sozialen Fähigkeiten entwickeln helfen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Kindern helfen, dass sie soziale Fähigkeiten entwickeln, Kontakte zu Freunden, zu anderen Menschen. In der Gemeinde ist das wunderbar. Wir haben so viele Kinder, die Kinder lernen schon früh, mit Kindern umzugehen, mit Kindern zu spielen, soziale Kontakte. Wir haben da nie Probleme gehabt und bin sehr, sehr dankbar, dass wir eigentlich Kinder haben, die sehr stark sind in sozialen Kontakten und sehr schnell Freundschaften schließen. Das ist nicht jedem Kind gegeben. Aber auch die Kinder, die ein bisschen zurückhaltender sind, je mehr man sie daran gewöhnt, an andere, am besten noch mehr Kinder anschaffen. Und wenn man keine eigenen hat, einige mieten. Und dann. Gute Freundschaften im wirklichen Leben aufbauen. SMS verschicken verboten. Oder ganz Information, ja, treffen wir uns dort und dort. Das kann man als SMS noch verschicken, ja, aber fertig. Könnte man eigentlich auch telefonieren. Heute ist Telefonieren genauso billig wie SMS schicken, glaube ich. Je nachdem, was für Telefon man hat. Oder diese WhatsApp, oder wie heißt das? Das gleiche wie SMS. Nicht zu viel solche Dinge verwenden lassen. Eigentlich am besten das Kind gar nicht daran gewöhnen. Unserer hat es ab einem gewissen Zeitpunkt dann doch bekommen, aber immerhin, es hält sich in Grenzen, muss ich sagen, bin sehr froh. Wir schauen da schon, wir sind da sehr dahinter. Fünftens, etwas, was dieser Bruder Hart, von dem der das Buch geschrieben hat, die digitale Invasion, etwas, was der vorschlägt, ist, dass wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, dass man einen Vertrag aufsetzt, schriftlichen Vertrag. Zum Beispiel, er hat einige Beispiele in dem Buch. Ich kann das empfehlen, also dieses Buch von HART, HART, digitale Invasion. Braucht man nur googeln und machen. Oder man bestellt es einfach im Laden, ist vielleicht einfacher. Heutzutage braucht man nur den Titel sagen und dann tun die googeln. Also lass die anderen googeln und dann bestellen die. In jedem Buchhandel kann man jedes Buch bestellen, weil jeder Buchhändler hat Google und eine Bestellung. Ja. Digitaler Vertrag. Ganz einfach, oder? Dass man sagt, um so und so viel Uhr werde ich immer das Handy ausschalten und auf den Tisch legen zu Hause, ja, um 9 Uhr, je nachdem wie alt das Kind ist. Ja, ist mein Handy, liegt am Wohnzimmertisch oder irgendwo am Korb in der Küche oder steckt an der Steckdose in der Küche. Jedenfalls ist es nicht im Zimmer und es ist abgeschaltet und das ist ein Vertrag zum Beispiel, da kann man einige Punkte machen und wenn der Vertrag gebrochen wird, vielleicht muss man so machen, wenn der Vertrag eingehalten wird, so und so lange gibt es Belohnungen und wenn er gebrochen, also das ist immer besser, Belohnung geben und wenn er gebrochen wird, gibt es natürlich Konsequenzen und möglichst schnelle Konsequenzen. Also wenn du jetzt einen Tag das jetzt nicht gemacht hast, statt 9 Uhr war es 10 Uhr, okay, gut, dann ist das Handy halt für den nächsten Tag. Ist ein Handy halt bei mir, bleibt es ja, und am übernächsten Tag hast du ein Handy wieder. Ja. Also irgendwie sowas, ja. So dass jedenfalls, es müssen einfache Sachen sein und müssen nicht zu zu rigorose Sachen, vielleicht nur einen halben Tag kein Handy, je nachdem, wie groß das, der Verstoß ist, oder? Aber das ist eine Hilfe. Der bringt hier sehr gute praktische Ratschläge. Ein Digitalvertrag, also aufstellen, das Kind unterschreibt den und man bespricht den durch und das Kind muss einverstanden sein. Nicht das Kind muss widerwillig unterschreiben, sondern muss sagen, ja, du hast recht. Und warum? Ja, wir wollen dir helfen, dass du nicht süchtig wirst. Und die Kinder, die wissen, dass sie geliebt sind, die wissen auch, dass die Eltern das gut meinen und die machen das eigentlich schon. Manchmal sind sie vielleicht uneinsichtig, gerade im Moment, aber eigentlich später, auf die Dauer, verstehen sie es dann schon. Da gibt es Schutzprogramme, die man installieren kann. Da habe ich selber noch ein bisschen Probleme, aber es gibt gute und es gibt weniger gute. Da braucht man eigentlich auch nur im Computer selber im Internet suchen und für Schutzprogramme. Hier sind einige Vorschläge. Da gibt es eine, das heißt B-Secure. Das ist Englisch. Also B-S-E-C-U-R-E. B-Secure. Das heißt, sei sicher. Das habe ich mal angeschaut. Das ist interessant. Aber man muss Englisch können. Das ist ein englisches Programm. Aber man gibt es wahrscheinlich auf Deutsch genauso viele. Safe Eyes, sichere Augen. S-A-F-E-E-Y-E-S. Safe Eyes, sichere Augen. Oder NetNanny. N-E-T-N-A-N-N-Y. Die Großmutter des Internets. NetNanny. Es gibt da so einige Sachen, aber man kann auch heute gute Deutsche finden. Wie heißt das? K9? Kennt ihr das? K9. Das habe ich lange Zeit gehabt. Das ist auch echt gut. Einfach der Buchstabe K und 9. Als Schutzprogramm. Die kann man dann auf die verschiedenen Geräte installieren. Auf jeden Computer und auf jeden Handy und so weiter. Siebtens, interessiere dich für das digitale Leben deiner Kinder. Das heißt, interessiere dich, wo gehen deine Kinder hin? Was machen die im Internet? Nicht, also da müssen wir schauen, dass wir das mitbekommen, wo sie sind. Es gibt sogar Programme, die man installieren kann auf ein Handy oder auf ein Computer. Die schicken dir dann jeweils einen Link auf deine E-Mail-Adresse und sagen dir, an welcher Stelle dein Kind jetzt im Internet war. Ich glaube, das heißt, ich habe es hier aufgeschrieben irgendwo. Covenant Eyes. Covenant Eyes, also wie Augen, wie Bundesaugen zusammengeschrieben. Covenant Eyes. Covenant E-Y-E-S. Covenant Eyes zusammengeschrieben. Das ist allerdings ein englisches, aber das ist so eins, wo also der sendet die Links an die E-Mail-Adresse. Ist natürlich Wahnsinn, wenn man dann sieht, so viel Links kommen da, aber das ist gleichzeitig ein Schutz für das Kind. Das Kind weiß nämlich, meine Eltern wissen jede Seite. Die bekommen Informationen über jede Seite, wo ich hingehe. Und man kann dann Stichproben machen und so. Das ist jetzt diese 7 Punkte. Hier einige allgemeine Dinge noch. Es sollte so sein, dass in keinem Kinderzimmer ein Computer, Fernseher, Laptop oder iPod oder Handy ist, wo die Kinder alleine mit diesem Ding da sein können. Wenn die das gebrauchen wollen, müssen sie im Wohnzimmer sitzen oder in der Küche oder irgendwo, wo die Eltern sind, sodass die Eltern jederzeit irgendwie auch merken, wie lange ist das Kind dort im Internet und auch schauen können, über die Schulter schauen können. Also das ist ja so, die Kinder können ja sehr schnell umschalten, also gerade beim Laptop. Also die können irgendwas machen, sobald die Eltern kommen, schalten sie einfach um. Aber man kann ja eigentlich selber auch man braucht ja nur sagen, lass mich mal heran und dann ganz einfach, wie heißt das? Alt-Tab. Ich halte meinen Daumen auf Alt und gehe auf Tab und dann klicke ich bei Tab und dann weiß ich alle Programme, die offen sind, kann ich alle durchgehen. Wenn ihr 10 Programme offen habt, sehe ich alle 10 Programme. Man kann es auch einfach unten auf der Leiste, auf der untersten Leiste vom Computer sieht man ohnehin, welche Programme sind alle offen. Also kann ich ja genau schauen, wo ist er denn sonst noch parallel unterwegs, während er die eine Seite hat. Das ist eigentlich also nicht so, dass man das nicht gleich rausfinden könnte. Passwörter, also jedenfalls bis zu einem gewissen Alter, sollten die Eltern die Passwörter wissen von den Kindern. Vom Laptop und vom Handy und von all diesen Dingen. Das müsste von vornherein geklärt sein. Und man muss mit den Kindern das, die Kinder müssen wissen, meine Eltern, die lieben mich und deshalb müssen sie das Passwort wissen. Deshalb müssen die immer reinkommen können und überall schauen können, wo ich war. Aber wie viel wichtiger ist eben das Gespräch mit dem Kind, dass man viel unternimmt mit dem Kind, eine gesunde Umgebung hat zu Hause, Kommunikation ist alles. Kommunikation und Umgang mit den Kindern. Die Kinder, die da alleine gelassen werden zu Hause und sich alleine beschäftigen müssen, und dann da ist die große Gefahr. Und das ist kann sehr, sehr gefährlich werden. Kinder müssen immer um Erlaubnis fragen, darf ich jetzt ins Internet? Oder darf ich, also wenn das noch nicht geklärt ist von der Zeit her, die Kinder müssen immer fragen, sie dürfen nicht einfach irgend so ein Gerät nehmen und gerade oder sagen, es ist ja mein eigenes Handy und so weiter und gehen gleich ins Internet. Das hat, was ich jetzt sage, das muss man jetzt selber wissen, in welchem Alter, für welches Alter. Ich meine, wenn du 18-jährige Kinder hast, wirst du anders umgehen, als wenn du 12-jährige hast. Aber man könnte sich auch überlegen, schlägt dieser Autor vor, ein Kopfhörerverbot. Man sagt sich, ich habe oft mir gedacht, Kopfhörer ist gut, weil dann kriege ich nicht diese verrückte Musik mit, die er dann ständig hört. Auf der anderen Seite Kopfhörerverbot, dann kriege ich genau mit, was er alles hört. Ja. Er muss ja im gleichen Zimmer sein mit dem Digitalen. Er muss in dem Wohnzimmer sein oder in der Küche, also nicht in seinem Zimmer. Also das wäre sehr wichtig. Das Kind soll nicht sich irgendwie unbeaufsichtigt fühlen und irgendwo sich verkriechen können mit dem Internetgerät. Warnsignale beachten. Kinder, die müde sind. Kinder, die keinen Appetit haben. Alles ist langweilig. Kinder, die sich zurückziehen von der Familie. Da ist wahrscheinlich schon eine leichte Internetsucht vorhanden. Kinder müde, weil sie wenig schlafen. Ich habe hier einen, wo habe ich das? Vor ein paar Tagen, habe ich im Internet das gefunden, Österreichs Kinder nutzen das Internet blauäugiger als andere, als in anderen europäischen Ländern. Vielleicht habt ihr das auch gelesen, irgendes Salzburger Nachrichten war das oder wo? Salzburger Nachrichten? Ich glaube, sie fallen mehr auf die Gefahren, die im World Wide Web lauern, herein. Ihre Eltern wissen oft nichts davon. Österreichs Kinder, im Alter von 9 bis 16 wurden 25.000 Kinder befragt. Gefährlich für Kinder sind in erster Linie Kontakte mit sexuellen und pornografischen Inhalten, Websites, die zu Selbstmord aufrufen oder mit Magersucht zu tun haben, auch Mobbing. 27% der Kinder berichten schon, online und offline gemobbt worden zu sein. Dieser Wert liegt deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Also 27% der Kinder in Österreich, der Durchschnitt in Europa ist 17%. Das Problem ist, dass sich die Kinder in solchen Fällen nur selten an die Eltern um Hilfe wenden. Die Situation in Österreich ist wirklich besorgniserregend, sagt diese Kommunikationsexpertin so und so. Auch geben österreichische Kinder sorglos ihre Profile mit Adresse und Telefonnummer im sogenannten Social Networks wie Facebooks an. Das dürfen Kinder nie, keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adressen in Facebook, dürfen nicht, schlecht. Wir haben lange Zeit haben es geschafft, dass unsere Kinder nicht in Facebook, jetzt eine ist dann so alt genug gewesen, dass wir sie schwierig dann da abhalten konnten. Aber das Facebook, das ist wirklich sinnlos. Sinnlos und es ist nicht nur Zeitrauberei, es ist auch gefährlich. Gerade weil man ja, die kennen sich nicht aus, was man da geheim, dass man ja Sachen geheim halten kann. Die sind da so blauäugig und lassen das alle offen, können alle lesen und geben ihre Telefonnummern und Adressen an und so weiter. Dann haben sie Kontakte mit Leuten, die sie nicht kennen. 16% der österreichischen Kinder sind mit pornografischen Inhalten konfrontiert, aber nur 5% der Deutschen nach dieser Statistik. Ein besonderes österreichisches Spezifikum sei auch, dass 43% der Kinder bereits Online-Kontakte zu fremden Personen hatten und 16% haben sich darüber hinaus auch noch tatsächlich mit fremden Personen getroffen. Nur 7% der Eltern sind sich der Gefahren bewusst. Also es ist hier offensichtlich ein ganz großes Problem. Ja, wie ist es? Sollen wir vielleicht überhaupt die Bildschirmmedien verbieten für die Kinder? Überhaupt alles aus, alles weg? Also solange man kann, ja. Solange es möglich ist. Also Spitzer, dieser Mann, der nicht gläubig ist, schreibt, für Kinder im Kindergartenalter würde ich sagen, auf alle Fälle ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass ein Kind im Kindergartenalter Fernsehen schaut. Keinen. Einstiegsdrogen wie Teletubbies, das ist unverantwortlich, sein Kind davor zu setzen. Es ist kriminell im Wissen um die Auswirkungen dieser Sendung. Sagt ein Weltmensch, liebe Geschwister. Es ist ganz schlimm, dass sie in 123 Ländern gesendet wird und die Erfinderin sogar dafür geadelt wurde, dass sie sie erfunden hat, schreibt dieser Mann, Manfred Spitzer, in diesem Buch Die digitale Demenz. Nein, oder in dem anderen Buch, der Achtung, Vorsicht, Bildschirm, einem von diesen. Ich glaube, das war im zweiten Buch. Also in dem Vorsicht, Bildschirm. Wird er das Kind nicht zu weltfremden Wesen machen und Außenseitern? Nein. Genau das Gegenteil hat sich gezeigt, sagt Spitzer. Man hat herausgefunden, dass die, die fernsehen, eher Außenseiter sind, als die, die nicht fernsehen. Warum? Weil ihnen die soziale Kompetenz fehlt. Die sind nicht so sozialfähig wie die anderen Kinder, die nicht fernsehen. Die Kinder, die nicht fernsehen, die sind ausgerichtet auf andere Kinder, haben einen viel größeren Vorteil in der Gesellschaft. Auch in der Kindergesellschaft. Soziale Kompetenz erwerben sie dadurch, dass sie mit anderen Kindern in der reellen Welt zusammen sind und nicht dadurch, dass sie vor der Mattscheibe sitzen, schreibt Manfred Spitzer. Muss man die Kinder nicht fit für die Zukunft machen? Spitzer schreibt das schon, aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben mittlerweile flächendeckend das Auto, aber keinen Fahrunterricht in der Schule. Versteht? Alle fahren Autos und in der Schule haben wir keinen Fahrunterricht. Warum denn nicht? Sollte man die Kinder nicht schon in der Volksschule den Fahrunterricht beibringen? Die müssen doch für das Leben vorbereitet werden, oder? Warum macht man nicht im Kindergarten Fahrunterricht? Genau gleich könnte man fragen, wieso fangen wir nicht im Kindergarten an mit Computern? Es ist ja unsinnig. Ist das Internet nicht eine großartige Möglichkeit für die Bildung unserer Kinder? Spitzer sagt, da bin ich sehr skeptisch. Ich nutze das Internet als Wissenschaftler natürlich, aber ich weiß genau, was ich im Internet zu fragen habe und kann mir, wenn ich 90% weiß, die restlichen 10% auch noch schnell herholen. Das ist sehr angenehm. Wenn ich nichts weiß, und Schüler zeichnen sich ja vor allem darin aus, dass sie erstmal von dem, was sie lernen sollen, nichts wissen, wenn ich nichts weiß, nützt mir das Internet sehr wenig, weil ich da vor allem möglichen völlig ungefilterten Schrott bekomme. Das ist so. Die können nicht filtern. Die googeln irgendwas, können aber nicht filtern. Das heißt, die können sich die Informationen, die sie wirklich brauchen, gar nicht holen. Ihnen fehlt die Kompetenz dazu. Ein gutes Buch, was sozusagen den Lernwilligen bei der Hand nimmt und ihm dann geführt die Dinge in der richtigen Reihenfolge und interessant darbietet, ist als Lernmittel dem Internet haushoch überlegen. Es muss natürlich ein gutes Buch sein. Das schreibt alles der gleiche Autor. Also hier sind Fragen dazu, was jetzt Kinder betrifft. Wir müssen die Kinder schon auf die digitale Welt vorbereiten, aber bitte nicht im Alter von 9 Jahren. Das ist viel zu früh. Klar. Die anderen haben alle, das Kind kommt heim, kommt nach Hause vom Unterricht, von der Schule und sagt, alle anderen haben ein Handy und alle haben ein Smartphone, alle anderen haben einen Laptop und nur ich habe keinen. Meistens ist es nicht so, dass nur ich, meistens sind es aber andere, die auch keinen haben. Aber da ist es wichtig, dass man den Kindern irgendwie beibringt und zeigt, schau, du hast einen großen Vorteil. Die anderen verblöden durch diese Dinge und du wirst gescheit werden. Ja. Ja, schauen sie bei den anderen und kriegen von den anderen Kindern dann leider oft auch Sachen mit. Aber wenn unsere Kommunikation gut ist mit dem Kind, dann wird das Kind, also jedenfalls das neunjährige Kind, schon noch zu Hause erzählen, was es, vor allem wenn man ein bisschen redet, was es alles so erlebt im Unterricht und was die anderen ihm gezeigt haben auf dem Handy und auf dem iPod und so weiter. Also ich denke, da ist wieder ganz wichtig, dass wir beten, dass wir gute Beziehung haben zu den Kindern, dass wir, das ist das Beste von allem, dass die Kinder merken, unsere Eltern, die lieben uns, unsere Eltern, die beten für uns, wir lesen gemeinsam die Bibel und wir haben ganz andere Voraussetzungen. Und das Kind merkt, die Eltern meinen es gut. Ich weiß, dass es ein Kampf bleiben wird, aber es geht nur auf dieser Schiene, es geht auf keiner anderen Schiene. Es ist nicht dadurch ist die Lösung, dass man dem Kind jetzt einfach auch, weil es so lange Druck gemacht hat, endlich auch das Handy kaufen und dann hat es mit 9 auch schon sein Internet-Handy oder sein iPod und so weiter.